Ja, liebe Gemeinde, ich habe auch eine Kinderbibel mitgebracht. Aber ich will daraus nicht vorlesen. Aber die Geschichte oder der Text, den wir heute hören, der hat mich als Kind schon sehr fasziniert. So als Junge mit 9, 8 Jahren, da so von giftigen Schlangen zu hören und dass man da mit Gott durchkommt, das ist etwas Wunderbares. Es gab natürlich vielleicht auch unter uns Ängstliche. Das weiß ich heute nicht mehr, die gesagt haben, naja, die Geschichte ist nicht für mein Gemüt, im Gegenteil, die ist so, dass sie mich erschreckt. Aber zuvor wollen wir miteinander in der Stille um das Wort Gottes, dass es bei uns ankommt, auch beten. Amen. Bevor wir zu diesem Text kommen, eine kleine Hinführung. Das Volk Israel ist unterwegs. Sie suchen das von Gott versprochene Land, das eine ihrer Familien 400 Jahre zuvor verlassen hatte. Eine Hungersnot hatte sie damals zu Flüchtlingen gemacht. Und die Menschen, die jetzt unterwegs waren, waren ins Unbekannte aufgebrochen. Niemand kannte das Land ihrer Vorväter. Zwischendurch hatten sie 12 Kundschafter losgeschickt und als die zurückkamen, waren sie uneins. 10 von ihnen hatten statt Milch und Honig ein bewaffnetes, starkes Volk gesehen. Und 2 hatten den Worten Gottes nachgespürt und ein fruchtbares Land gesehen, das Platz und Nahrung für viele bot. Immer wieder wurde ihr Marsch durch die Wüste unterbrochen. 40 Jahre waren sie unterwegs. Kapitel 20 vor unserem Text im 4. Buch Mose verweigern die Edomiter, das sind die Nachkommen Esaus, den Durchmarsch. Wieder einen Umweg, wieder eine verlängerte Ungewissheit. Für viele Kinder war die Wüste ihr Zuhause. Viele Ältere mussten unterwegs begraben werden. Höhen und Tiefen hatten sie erlebt. Die Wunder des Beistands und der Versorgung Gottes ebenso wie die Angst, nicht das Ziel zu erreichen. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, zu verhungern, bekämpft zu werden und dass dann alle Anstrengungen umsonst waren. Sind wir nicht auch unterwegs? Als Menschen befinden wir uns auf jeden Fall auf einer Lebensbahn von Geburt, Ausbildung, Beruf, Familiengründung, Rente und Tod. Was wird morgen sein? Wie geht es weiter mit mir, meiner Familie und vielleicht auch unserem Volk und dieser Welt? Meine Vorgeneration hat erfahren, was es heißt, unterwegs zu sein. Im Krieg, auf der Flucht, vertrieben, in fremder Umgebung, vielleicht sogar gejagt und verfolgt. Höhen und Tiefen, Wunder Gottes und das Fragen nach Gott zeichnet doch einfach mal, wenn ihr Lust habt und die Sonne nicht so schön scheint und ihr müsst zu Hause bleiben, nehmt euch mal ein großes Blatt Papier und zeichnet einfach mal eure persönlichen und geistlichen Wegmarken auf. Welche Rolle hat Gott in eurem Leben gespielt? Wo ist er euch nahe gewesen? Wo hättet ihr ihn gern näher gespürt? Und kommt dann darüber ins Gespräch in eurer Familie. und komme zum Schluss, hoffentlich zum Danken. Jedenfalls ist mir das so gegangen, als ich das mal gemacht habe. Ich lese jetzt den Predigttext aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Und eine Frage an die hinteren Bänke, bin ich gut zu hören? Okay, alles klar. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wie würdet ihr diesen Text zusammenfassen, wenn ihr ihm eine Überschrift geben solltet? Was würdet ihr schreiben? Vielleicht Not lehrt beten. Vielleicht, wer glaubt, wird leben. Aber ist das nicht etwas einfach? Ich möchte den Text mit euch in 4 Schritten bedenken. Und den ersten Schritt haben wir schon hinter uns, dass wir waren, sind unterwegs. Wir haben uns darüber eben schon Gedanken gemacht. Und jetzt die anderen 3 Schritte. Der zweite Schritt: Wir sind unzufrieden, rückwärtsgewandt und neidisch. Der dritte Schritt: Gott lässt uns nicht allein. Und der vierte: Gott hat eine Lösung für unsere Situation. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das Volk ist unzufrieden, immer noch nicht angekommen. Kein Land mit Milch und Honig zu sehen. Damals, da hatten wir zu essen. Uns ging es gut. Die anderen wohnen und leben in Ruhe. Ihnen geht es gut und damit besser als uns. Und schuld sind Gott und Mose. Und sie redet und redete wieder Gott und wieder Mose. Erkennen wir uns wieder? Sind in unserer Gesellschaft nicht auch viele unzufrieden? Auch bei uns? Die einen, die Schicksalsschläge in der Familie erfahren haben und damit auch an ihrem Leben verzweifeln? Die anderen, die kein Ziel sehen, denen das Hin und Her in der Wegführung zu lange dauert. Und machen wir uns nichts vor, auch unter uns macht sich Unzufriedenheit breit und wird das Gottvertrauen herausgefordert. Wenn ich nur die letzten 10 Kapitel in diesem Buch 4. Mose lese, dann ist es auch für mich ähnlich schwierig, das gebe ich zu, wie beim Zeitunglesen oder Nachrichten hören. 6-mal bricht sich die Unzufriedenheit des Volkes Israel Bahn. Und dazu die Kriege und Kämpfe trotz Friedensabsichten mit den Völkern, mit denen sie in Kontakt kommen. Ist es da nicht verständlich, sich zurück nach Ägypten zu wünschen, wo alles seinen Gang ging? Damals wie heute reagieren die Menschen, indem sie sich etwas zurückwünschen, was es ja vielleicht nie gegeben hat. Ein kleiner Ausflug in unsere eigene Geschichte. Ich will gar nicht von der DDR reden, da kennt ihr euch besser aus. Aber die alte Bundesrepublik in den 60er Jahren und 70er Jahren, da hatten wir Studentenunruhen, Altnazis an dieser und jener Stelle, Mauerbau und Abschottung zwischen Ost und West, Ölkrise und Waldsterben. Die 70er und 80er Jahre hatten wir Anschläge der RAF, Inflation, Arbeitslosigkeit, Haushaltssorgen. Ich will es dabei bewenden lassen und habe die Kriege noch gar nicht alle aufgezählt. Dahin zurück. Und dann kommt das Vergleichen. Der Neid auf die anderen bricht durch. So wird auch das Volk Israel hier geschildert und so erleben wir uns und unsere Welt heute. Deswegen lasst uns den dritten Schritt gehen. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da sandte der Herr feurige Schlangen. Gott reagiert. Ihm ist nichts verborgen. Er kennt sein Volk, wie er uns kennt. Gott lässt sein Volk, Gott lässt uns nicht allein. Wenn ich das so sagen darf, das murrende Gottesvolk lässt ihn nicht kalt. Und der Gott der Wüstenwanderung ist in der Tat ein strafender Gott. Statt die circa 700 Kilometer von Ägypten ins Land Kanaan in 2, 3 oder 4 Wochen zu gehen, mussten sie 40 Jahre unterwegs sein. Die Anführer mancher Rebellion mussten sterben. Andere durften nicht in Kanaan ankommen und so weiter und so fort. Ja, Gott, der sein Volk nicht allein lässt, straft es. Und diese Tiefpunkte der Geschichte, der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, werden nicht geschönt oder verherrlicht. Nein, die Israeliten waren keine Heiligen. Sie waren und sind Menschen, so wie wir keine Heiligen sind, sondern sündige Menschen. Aber Gott hat damals nicht nur gestraft. Zugleich redete er mit Mose und Aaron und die Herrlichkeit Gottes erschien ihnen und auch das Volk sah sie. Und wie ist es heute? Bereits Jesaja konnte verkünden, in Jesaja 53 lesen wir es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm. Und im Neuen Testament schreibt Paulus dann im Römerbrief in Kapitel 3, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Welches Vorrecht! In meiner afrikanischen Bibel wird erklärt, dass aus dem Gott als Kriegsherr im Neuen Testament Gott der Vater wird. Aus Gott, dem Kriegsherrn, wird Gott der Vater. Und in beiden Gottesbildern wird aber deutlich, Gott lässt uns nicht allein. Es ist leider so, wie es Alexander Deeg formuliert hat, Gottes Heil realisiert sich nicht jenseits der Gewaltgeschichte dieser Erde, sondern mitten in ihr. Und ich füge hinzu, Gottes Heil realisiert sich auch nicht jenseits unserer von Krankheit und Tod bestimmten Lebensgeschichte, sondern mitten in ihr. Und wenn wir auf das Kreuz Jesu schauen, dann war das damals genauso. Ich glaube, dass gerade darin unser Trost liegt. Und wenn dieser Sonntag von der evangelischen Kirche zum Gedenktag für bedrängte und verfolgte Christen bestimmt worden ist, dann ist auch unser Text heute ein Text des Trostes für sie. Dort heißt es dann weiter: Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und Mose bat für das Volk. In dieser Wüstenwanderung wird immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, zu Gott zu gehen, ihn zu bestürmen, fürbittend einzutreten, ihm zu klagen, die eigene Situation und die anderer ihm darzustellen und dabei Gott zu erinnern an seine großen Taten in der Geschichte der Menschheit. Liturgisch heißt dieser Sonntag daher Reminiscere, gedenke, Herr. Und ein Wort war das aus unserem gebeteten Psalm 25, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und Güte. Wenn wir das tun, so wie Mose es immer wieder tat, dann vergewissern wir uns selbst. Dann wird unser Gebet nicht nur zur Bitte, sondern zum Dank für die bisher erfahrene Barmherzigkeit und Güte Gottes. Das ermutigt auch immer wieder die bedrängten und verfolgten Christen. Das gibt ihnen und uns Kraft, durchzuhalten. Wir sollten aber noch den vierten Schritt mitgehen, der uns in diesem Text gezeigt wird. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Gott hat eine Lösung für die Situation in dem Wüstenlager des Volkes Israel. Er vernichtet nicht einfach die Schlangen, hätte man ja auch denken können. Seine Lösung erwartet ein aktives Handeln der Israeliten. Sie sollen den Kopf heben, nicht auf die Beißwunde sehen, sondern auf das Zeichen, das Gott von Mose machen lässt, die Schlange aus Eisen. Für Gott war und ist es wichtig, dass wir Menschen realistische Möglichkeiten haben, unseren Glauben zu leben. Was nützen unerfüllbare Forderungen und Regeln? Der Glaube, also das Vertrauen in diesen Gott, der niemanden allein lässt, braucht Symbole. Hier die Schlange aus Eisen. Aber weder der Glaube noch das Symbol retten, sondern es ist Gott, der aus Gericht und Tod rettet. Der längst verstorbene Theologe Jakob Kröker drückt es so aus: Die Barmherzigkeit Gottes siegte über das Gericht für den Menschen. Die Langmut oder Geduld Gottes über die Schwachheit des Menschen. Es sind wir Menschen, die immer wieder die Angebote Gottes pervertieren. Wenn aus den Symbolen Glaubensersatz wird, das heißt, ich glaube zuerst einmal an Symbole, dann verkennen wir ihren Wert. Das Volk Israel hat damals die Schlange aus Eisen in der Stiftshütte aufgehoben, später im Tempel. Erst König Hiskia, fast 600 Jahre später, hat sie dann entfernt, als er im Tempel aufgeräumt oder, wie es in der Bibel heißt, ihn gereinigt hatte. Er wusste, dass es galt, sich auf das Eigentliche, die Beziehung zu Gott, zu konzentrieren. Und so war und ist es auch mit dem Reliquienkult im Mittelalter gewesen. Oder auch heute noch. Wird der Gegenstand, das Symbol, mehr als nur ein Andenken oder eine Erinnerung, dann hat es seinen Wert verloren. Wir Menschen brauchen die einen mehr, die anderen weniger Symbole. Für Luther war seine Taufe, aber auch das Bild des Gekreuzigten etwas, an das er sich klammerte in schwierigen Situationen. Und wenn ich in der Bartholomäuskirche im Abendmahlskreis stehe, versuche ich immer, an der rechten Seite zu stehen, weil dann mein Blick auf dieses wunderbare große Kruzifix geht, wo man sieht, die Schmerzen, die Jesus für mich ausgehalten hat. Oder dieses kleine Kreuz aus Olivenholz, was ich immer trage, es erinnert mich einfach an die Verbundenheit mit dem Volk Israel. Und Jakob Kröger schließt daraus, die Kraft der Genesung liegt nicht in der Schlange, sondern in Gott, der sie anfertigen lässt. Die Kraft der Heilung liegt auch nicht im Glauben des Menschen, sondern sie ist Gottes Gabe. Dem Glaubenden ist eben nicht die Bewahrung vor aller Sünde und allem Bösen versprochen, sondern die Rettung aus Sünde, Tod und Gericht. Auch Johannes, von dem wir vorhin im Evangelium hörten, hat an dieses große Geheimnis Gottes erinnern lassen. Und Jesus weist dahin auf eine gewisse Parallelität hin. Er sieht in sich als Gekreuzigten oder zukünftig Gekreuzigten auch den Erhöhten. Und der Hauptmann, der bei der Kreuzigung dabei stand, der sagt nach Matthäus, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Anzumerken ist, dass die Erhöhung am Kreuz dann in der Auferstehung und in der Rückkehr zu Gott vollendet worden ist. Trotzdem, der Erhöhte ist zugleich der Verwundete, wie es schon Jesaja erkennen durfte. Noch einmal zurück zu unserem Text. Dort erkennen wir, dass Tod und Leben verheißungsvoll nahe beieinander sind. Die Lösung, die Gott für die Situation des Volkes Israel damals und für unsere Situation heute anbietet, er schenkt neues Leben und einen Neubeginn. Und jede Generation darf das neu entdecken. Erlösung wird nicht ererbt oder erworben, sondern sie wird geschenkt. Von dem Gott, der aus Gericht und Tod rettet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.